Diese Muttergefühle, diese Liebe, von der alle erzählen, die war nicht da, die blieb einfach aus. Ich habe mich total leer gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich versagt, mein Kind nicht selbst auf die Welt zu bringen. Im Grunde genommen hatte ich ein Trauma von der Geburt, das wusste ich aber noch nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es ja um eins der schönsten Themen der Welt. Um die Mutterschaft. Muttersein kann zutiefst erfüllend und glücklich machend sein, aber gleichzeitig auch überwältigend, schmerzhaft und sogar einsam. In dieser Folge öffnen wir einen Raum für genau diese Realität, für die Unsicherheit, die Überforderung und die Momente, in denen man vielleicht nicht mehr weiter weiß. Und mein Gast dazu ist Vanessa Armbruster. Sie ist Mama von zwei kleinen Kindern. Die haben ihr einen turbulenten Start ins Muttersein beschert. Sie ist mittlerweile Expertin auch auf diesem Gebiet. Vanessa ist Medienwissenschaftlerin und Germanistin und auch im Social Media Marketing unterwegs gewesen. Aber mittlerweile schult sie um auf psychologische Beraterin. Sie hat einen eigenen TikTok- und Instagram-Kanal und vor allem einen Podcast, der heißt der Mama-Mutmacher-Podcast. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Vanessa.
Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Erzähl doch mal, wie ist dieses Thema in dein Leben getreten? Was ist denn bei dir passiert, dass das so traumatisch war, dieses Thema Mutterschaft?
Im Grunde genommen passiert ist das Ganze mit meiner ersten Geburt. Also schon die Schwangerschaft war ziemlich turbulent. Dahingehend, dass ich gekündigt wurde von meinem Arbeitgeber.
Ja. In der Schwangerschaft?
Ja, das ging. Ich bin damit dann auch in die Öffentlichkeit gegangen und das passiert so viel öfter, als man denkt. Ja, das Ganze ging vors Oberlandesgericht und letztendlich konnten wir uns außergerichtlich einigen. Also, was ich damit sagen will, ist, meine Schwangerschaft war schon einfach geprägt von sehr vielen Höhen und Tiefen.
Das ist Stress ja pur erstmal, ne?
Ja, ist Stress.
Eigentlich ist Mutterschutz ja dafür da, dass genau sowas
nicht
den
passiert.
Frauen erspart wird.
Richtig.
Damit sie sich in Ruhe auf den Bauch konzentrieren können.
Ja, genau. Also, ich habe damals dann auch von meiner betreuenden Gynäkologin ein Arbeitsverbot bekommen für die restliche Zeit, worüber ich auch sehr dankbar war, weil da noch dann zu bleiben, wenn man weiß, okay, da ist man sowieso nicht gewollt, das war schon alles sehr unangenehm. Ich hatte keine Hebamme, was damit zu tun hatte, dass mein Mann in die Schweiz gezogen ist, während ich schwanger war. Der hat dann ein Jobangebot bekommen und wir haben gesagt, okay, wir machen das. Nichts ahnend, was alles auf uns zukommt. Dementsprechend bin ich viel gependelt, Schweiz, Deutschland. Und ja, hatte wie gesagt keine Hebamme, weil ich das Wochenbett in der Schweiz verbringen wollte bei meinem Mann. Letztendlich war es so, ich war 10 Tage über dem errechneten Entbindungstermin. 10 Tage vor, 10 Tage nach diesem Datum ist normalerweise ja Startschuss für eine Geburt, wenn sie denn natürlich startet. Das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte keine Wehen, ich hatte keine Übungswehen, ich wusste nicht, wie sich Wehen anfühlen und je länger man über diesen Termin geht, desto engmaschiger muss man im Krankenhaus betreut werden. Und desto öfter kommt natürlich auch dieses Thema Einleitung auf eine Frau zu. Und das war was, das wollte ich nicht. Ich wollte eine natürliche Geburt. Ich habe mich auch darauf vorbereitet, natürlich zu entbinden. Letztendlich ist alles ganz anders gekommen. Und das ist schon mal das Erste, was ich so mitgeben will. Man kann sich vorbereiten, so viel man möchte. Geburt ist so individuell. Und letztendlich hat man es einfach sehr, sehr wenig in der Hand.
Du hast ja einen Kaiserschnitt dann bekommen.
Genau, es war eine sekundäre Sektio.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, ich wurde eingeleitet, ich hatte schon Wehen, also die Geburt war schon im Gang. Eine primäre Sektio ist ein geplanter Kaiserschnitt, eine sekundäre Sektio ist ein ungeplanter Kaiserschnitt. Und dann gibt es noch den Notkaiserschnitt, also eine eilige Sektio. Genau, bei mir war es so, ich wurde eingeleitet und hatte einen Geburtsstillstand. Also ich hatte 13 Stunden Wehen, davon waren 6 Stunden, wo ich schon auf 9 Zentimeter eröffnet war. Und diese 1 Zentimeter, der hat irgendwie nie stattgefunden. Mein Sohn hat sich in den Sterngucker gedreht. Das heißt, er lag mit der Nase nach oben. Er hatte die Nabelschnur um den Hals. Letztendlich, er wäre nicht auf natürlichem Weg
geboren worden.
Wenn es nicht zu diesem Kaiserschnitt gekommen wäre, wären mein Sohn und ich heute wahrscheinlich beide nicht mehr da. Es ging dann alles hoppla hopp. Ja, zuerst kriegst du eine Einleitung und dann werden die Wehen gehemmt mit Wehenhemmer. das war schon alles sehr, sehr unangenehm und unnatürlich. Und dann wurde ich in den OP geschoben. Dann hat die Spinalanästhesie nicht gewirkt. Und dann habe ich um eine Vollnarkose gebeten. Das heißt, ich habe letztendlich von der Geburt selber überhaupt nichts mitbekommen.
Mhm. War der Papa dabei?
Dadurch, dass es dann eine Vollnarkose war, durfte er nicht dabei sein. Mhm. Der war genauso in so einer Ungewissheit wie ich in dem Moment, weil es hieß, machen Sie sich fertig, Ihre Frau bekommt einen Kaiserschnitt. Mhm. Und der hat aber nicht mitbekommen, dass ich mich für eine Vollnarkose entschieden habe. Und dann wurde einfach nur gesagt, ja, Sie können zurück in den Kreissaal, Sie dürfen nicht mit rein. Mhm. So, das waren die Informationen, die er hatte. Und das war für ihn natürlich auch sehr beängstigend, weil er nicht wusste, was passiert da gerade. Mhm. Und unser Sohn ist dann natürlich direkt zum Papa gekommen, weil ich lag ungefähr 2 Stunden im Aufwachraum, bevor ich überhaupt wieder zu mir gekommen bin. Ab da war irgendwie klar, irgendwas stimmt mit mir nicht. Mhm. Diese Muttergefühle, diese Liebe, von der alle erzählen, die war nicht da, die blieb einfach aus. Ich habe mich total leer gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich versagt. Mein Kind nicht selbst auf die Welt zu bringen. Und da war einfach nur ganz viel Leere. Mhm. Ich lag in diesem Aufwachraum und habe mich gefühlt, als hätte meine Seele meinen Körper verlassen. Heute weiß ich irgendwie, mir hat das ein Psychologe erklärt, das ist kein ungewöhnliches Phänomen nach einer Vollnarkose anscheinend. Mhm. Aber im Grunde genommen hatte ich ein Trauma von der Geburt, das wusste ich aber noch nicht. Das wurde mir erst später bewusst. Ich hatte Flashbacks hin zu dem Moment im OP. Mhm. Ich hatte Schlafstörungen, ich konnte nicht mehr schlafen nachts und diese Leere, die einfach blieb.
Wurde dir das Kind an die Brust gelegt und konntest du dann stillen?
Ja, genau. Als ich dann zurück im Kreißsaal war, schon. Das hat auch ganz gut geklappt. Mhm. Allerdings war unser Sohn ein sehr lautes Baby. Also der hat sehr viel geweint.
Der hat ja auch ein Trauma von der Geburt gehabt. Für den war das bestimmt mindestens genauso ein Stress und er spürt ja, wie es Mama geht.
Richtig, richtig. Und ne, die Tage danach kamen von den Stationsschwestern immer so, oh, das klingt aber sehr nach Geburtsverarbeitung und ne, das wurde schon immer mal wieder auch angesprochen, so, oh, da ist aber jemand noch nicht angekommen auf der Welt. Und das zog sich lange. Das zog sich sehr viel länger als die 3 Monate, von denen viele sprechen.
Mhm. Das heißt, das Stillen ging dann nicht weiter oder ging das dann?
Das Stillen ging weiter. Ich habe 3 Monate gestillt. Mhm. Es war aber für mich echt auch nichts Schönes.
Strapazierend.
Ja, sehr strapazierend. Ich habe schnell angefangen zuzufüttern, weil ich gesagt bekommen habe, er hat wahrscheinlich Hunger. Er wird wahrscheinlich nicht satt an der Brust. Mhm. Spoiler, das war es nicht. Auch mit Flaschennahrung hat er weiter viel geschrien. Damit habe ich nicht gerechnet. Darauf war ich nicht vorbereitet, ein Kind zu haben, das sich nicht beruhigen lässt.
Wie war das nicht mit dem Papa? Wie ging es dem damit?
Ja, mein Mann, der war nicht in Elternzeit oder so. Das bedeutet, der war 1-2 Wochen zu Hause und ist dann wieder arbeiten gegangen. Mhm. Und ich habe schnell gemerkt, ich schaffe das nicht alleine. Ich kann den Tag nicht gut überstehen, wenn ich alleine mit dem Säugling bin, den ich nicht beruhigen kann. Und bin dann relativ schnell zu meinen Eltern gezogen in der Zeit, die mich da sehr, sehr viel unterstützt haben. Meinem Mann, ja, der war immer der Fels in der Brandung für uns, ne? Aber dem ging es mit Sicherheit auch nicht gut.
Also sehr schwierig. Ja. Erstes Kind, man hat keine Ahnung und dann auch noch so ein schreiendes Baby und man ist verzweifelt. Und das ist ja auch so ein Stress, der dann da entsteht.
Total.
Gott, wie kann ich dieses Kind stillen, beruhigen?
Ja.
Was tue ich?
Ja.
Was hat er?
Ja, also ne, das sind die ganzen Fragen. Und warum? Also warum?
Dieses hat der Bauchschmerzen gehabt?
Richtig.
Oder? Ja.
Ja, wir haben alles versucht. Wir haben nichts unversucht gelassen. Wir haben die Geburt nachgestellt. Mhm. Wir sind zu Osteopathen gegangen. Mhm. Wir sind energetisch rangegangen. Also wir haben nichts unversucht gelassen und es hat nichts geholfen.
Mhm. Und wie lange dauerte das Schreien?
Das
wie viele
ging
Monate?
Ein Jahr.
Mhm.
Das ging ein gutes Jahr. Er wurde, ich sag immer, etwas zufriedener, als er mobiler wurde.
Ah.
Tatsächlich, als er angefangen hat zu krabbeln, zu laufen. Er ist bis heute, er ist 3, ein sehr gefühlsstarkes Kind.
Schläft er gut?
Das inzwischen schon.
Aber das erste Jahr nicht?
Nein.
Also hast du auch keinen Schlaf bekommen?
Nein.
Ja.
Also auch das zweite Jahr noch nicht. Mhm. Er braucht bis heute viel Begleitung, auch in den Schlaf. Und also es muss immer jemand da sein. Mhm. Der ist alle 2 Stunden aufgewacht, wie so ein Uhrwerk. Mhm. Alle 2 Stunden.
Und die Familie ist dann strapaziert gewesen. Okay, aber du hast noch ein zweites Kind bekommen. Das heißt, du warst doch nicht so traumatisiert.
Ich habe das aufgearbeitet. Also so nach 3 Monaten habe ich in der Küche gestanden von meinen Eltern und ich habe meinen Mann angeschaut und ich habe gesagt, sieht eigentlich niemand, wie schlecht es mir geht?
Mhm.
sieht das niemand. Und das war der Tag, an dem ich wusste, ich brauche Hilfe. Und zwar über die Unterstützung meiner Familie hinaus. Ich brauche jemanden Professionellen, der mir da raushilft. Mhm. Bin dann in Facebook-Foren gegangen und habe unter Kaiserschreck und Kaiserschnitt-Muttis und so dann aktiv auch gesucht, wer kann mir helfen. Und ich habe dann eine Psychologin gefunden, die online arbeitet und die mit mir dieses Trauma aufgearbeitet hat. Die ist in die Geburtssituation zurückgegangen und hat mich da rausgeholt aus dieser Schleife, in der ich gehangen habe.
Der Kaiserschnitt tut ja auch ganz schön lang weh und dann ist man auch so eingeschränkt. Das kommt ja auch noch dazu.
Kommt auch noch dazu. Ja, also letztendlich muss ich sagen, ich habe mich auch 3 Jahre therapiert. Ja, also ich habe viel Hilfe angenommen. Ich habe Hypnosetherapien gemacht. Ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht. Ich bin nicht einfach so kopfüber in die nächste Schwangerschaft gesprungen. Und ich habe mir auch in der 2. Schwangerschaft jemanden an die Seite geholt, die mit mir eine Bindungsanalyse gemacht hat. Auch super spannendes Thema. Die ist mit mir hingegangen und hat mit meinem 2. Sohn kommuniziert.
Wie geht das?
Ja, indem man in sich geht und sich mit dem Kind verbindet. Wir sind ja ein System.
Ja.
So, ne? Wir sind ja auch, wenn das Kind auf die Welt kommt, noch verbunden.
Aber ist das so etwas, ein inneres Gespräch oder ist es ein mit dem Mund reden oder anfassen oder was ist es?
Es ist ein inneres Gespräch.
Ah. Ja. Also reinfühlen eher und.
Ja, und sich verbinden.
Die Hormone quasi und das Blut und Gedanken und Energie miteinander in Verbindung treten.
Ja.
Und hast du mal sowas wie Musik oder Tanzen oder der Papa spricht durch den Bauch, hallo, so etwas, habt ihr das auch angewendet?
Nee, tatsächlich nicht. Aha. Also ich muss auch sagen, in der 1. Schwangerschaft habe ich keine Verbindung zu meinem 1. Sohn herstellen können. Also das ist mir ganz schwer gefallen, mir das irgendwie vorzustellen. Und das machen ja voll viele. Ich finde das auch voll schön und wichtig. Aber ich konnte das irgendwie
so jetzt,
gar nicht.
Also,
so mit dem Kind reden.
Aus der jetzigen Sicht denkst du, das könnte ein Grund sein, warum es so schwierig war auch am Anfang, weil du die Verbindung noch nicht so hattest.
Ja.
Okay. Fragt man sich, wie kriegt man die, ne? Ist das was Hormonelles oder ist das was Psychologisches? Aber es wahrscheinlich bleibt das ungeklärt und wird auch viele durchaus mal betreffen.
Ja.
Und dann der Hormonabfall, der macht ja dann auch depressiv.
Das war auch was, das habe ich nicht kommen sehen, was das mit einem macht, ne? Nach so einer Geburt. Ja. Wahnsinn.
Dein 2. Kind ist dann 9 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Ja. Erzähl mal.
Mein 2. Sohn war eine Frühgeburt, bedingt durch eine Plazenta-Insuffizienz. Heute weiß ich, dass durch eine Depression, also wenn eine Frau eine Depression hatte, kann das eine Plazenta-Insuffizienz oder eine Frühgeburt bedingen. Ich war zur Vorsorge bei meiner Gynäkologin und sie hatte schon in den 1-2 Sitzungen vorher so ein bisschen gesagt, wir müssen sie engmaschiger überwachen. Das Kind wächst nicht so, wie es soll. Und ich habe aber immer gesagt, ja, die übertreibt. Ich fühle mich gut, ich spüre nichts. Warum sollte das Kind nicht wachsen? Und dann war ich in der 28. Woche da zur Kontrolle und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, sie müssen jetzt sofort die Koffer packen und ins Krankenhaus. Der ist jetzt die letzten 2 Wochen nicht mehr gewachsen. Der ist auf der untersten Perzentile, was die Entwicklung angeht. Ja, und dann war ich natürlich geschockt. Ich hatte keine Übelkeit, ich bin nicht gestürzt, ich habe nichts gespürt und trotzdem hat was nicht gestimmt. Und ja, dann musste ich im Krankenhaus bleiben. Ich hatte jeden Tag 3 CTGs.
Also die Herztöne des Kindes
wurden gehört. Und eins davon war so ein Oxford. Also das ist nochmal ein ganz besonderes CTG anscheinend. Naja, das Ende vom Lied war, dass ich in der 32. Schwangerschaftswoche dann meinen Sohn zur Welt bringen musste. Und das war ein Anblick, das ist auch
so ein kleines, zartes Geschöpf.
Ja, so wie so ein Vögelchen. Ja. Wie ein kleines Vögelchen.
Auch mit Kaiserschnitt?
Ja, aber ich wollte den Kaiserschnitt. Also, ne, es wäre auch nicht anders gegangen. Die Herztöne waren so schlecht, dass mein Sohn nicht auf natürliche Weise hätte geboren werden können. Aber mir war von Anfang an klar, bei der 2. Geburt möchte ich einen Kaiserschnitt. Ich will nicht nochmal eingeleitet werden müssen. Und ich wollte dieses Selbstbestimmte und selbstbestimmt hat in dem Fall für mich bedeutet, ich entscheide mich für den Kaiserschnitt.
Eine Frühgeburt ist ja jetzt dann auch wieder eine neue Herausforderung. Ja. Wie ist das zu verarbeiten für die Familie?
Ich weiß, dass eine Frühgeburt für viele eine ganz große Herausforderung und emotionale Belastung sein kann. Das war es für mich nicht, weil die emotionale Belastung aus meiner ersten Schwangerschaft so groß war, dass diese Frühgeburt für mich...
Das war nichts im Vergleich.
Ja, wirklich. Aber ich hatte auch im Krankenhaus, ich habe sehr transparent darüber gesprochen, wie es mir ging nach meiner ersten Geburt. Und man hat mir eine Psychologin an die Seite gestellt im Krankenhaus, die mich vor dem Kaiserschnitt und auch hinterher betreut hat. Ja, die hat Gespräche mit mir gesucht. Das hat mir auch sehr geholfen.
Das heißt, ihr wart voller Hoffnung, dass das auch alles gut gelingt. Das Kind wird dann, musste das noch irgendwie...
Ich konnte bonden. Also das war mir super wichtig. Er wurde mir auf die Brust gelegt. Natürlich, ne, mit so einer kleinen Maske und mit Beatmungsgerät und mit Schläuchen. Ja, ja. Also wir haben noch ein Bild davon, wo er das alles anhat und an ganz vielen Geräten hing. Aber es war trotzdem, es war eine schöne Geburt. Es war für mich eine heilsame, schöne Geburt.
Nach der Geburt, die Wochen musstet ihr auch noch gemeinsam im Krankenhaus verbringen.
7 Wochen waren wir im Krankenhaus.
Wie schlief er?
Viel. Frühchen schlafen sehr, sehr viel. Aber er hatte auch eine laute Stimme. Und ich habe auch schon immer wieder von den Schwestern gehört, oh, da hat aber jemand ein Temperament. Und das war ja meine größte Sorge.
Habt ihr beieinander geschlafen?
Nee, er war auf einer Intensivstation. Er lag in einem Inkubator. Und als wir von der Intensivstation auf die Frühgeborenenstation kamen, lag er in einem Wärmebett. Also man konnte erstmal nur durch so Luken reingreifen.
Das ist doch schmerzhaft, oder nicht? Wenn man sein Kind nicht bei sich dann haben kann? Und was ist mit dem großen Sohn?
Ja, der hat das natürlich alles nicht so ganz begriffen. Wo ist die Mama jetzt so lange? Der kam mich im Krankenhaus auch besuchen mit meinem Mann. Wir haben ihn aber bewusst nicht zum kleinen Bruder gelassen, als er noch an den Schläuchen hing. Also das wollten wir einem 2-Jährigen nicht
zumuten.
Ja.
Zu diesen ganzen Herausforderungen. Wann hast du gemerkt, dass da jetzt etwas nicht mehr normal ist? Du hast gesagt, es hätte man dir doch ansehen können, dass es dir nicht gut geht. Kannst du noch mal beschreiben, woran erkennt man, dass man vielleicht eine Depression hat oder dass die Gefühle jetzt viel mehr sind, als es normal wäre? Und ab wann muss man auch reagieren?
Das ist super schwer rauszufinden, also finde ich, weil man es eben nicht ansieht. Ne? Also klar, ich war irgendwie niedergeschlagen. Ich hatte das Gefühl, ich sehe keine Farben mehr. Es war alles nur noch schwarz-weiß um mich herum nach meiner ersten Geburt. Aber ich würde sagen, sobald die Frau irgendwie sagt, ich fühle mich wirklich traurig, ich fühle mich wirklich leer. Und ja, es gibt den Babyblues und der hört ja auch relativ schnell wieder auf. Aber sobald...
Schnell heißt
2 Wochen. Ne? So 2-3 Wochen, dann hat sich das eingependelt. Aber wenn eine Frau echt so einen Monat nach der Geburt struggelt, aus dem Bett zu kommen oder nicht richtig schläft, klar. Klar, wir schlafen als Mütter irgendwie alle nicht gut, aber wenn du Probleme hast einzuschlafen, dann stimmt irgendwas nicht.
Ich erinnere mich an meine eigene Hebamme, die hat dann irgendwann gesagt, so, jetzt stehst du mal auf und schminkst dich mal und machst dir die Haare und ziehst dir was Schönes an und ich noch voll so, ne, Kind und Baby und Stilleinlagen und Windeln und da hat man irgendwie ganz andere Gedanken.
Ja.
Aber das war irgendwie, dann dachte ich, okay, sie erinnert mich daran, dass wir ja noch einen anderen Teil haben. Wir sind nicht nur Mama, sondern wir haben, fand ich irgendwie ganz gut. Man hätte auch sagen können, was für eine Frechheit, aber irgendwie war es ganz gut, so ein Feedback von außen zu bekommen.
Klar.
Engagierte Mutter. Aber ist das hilfreich, wenn man so Leute hat, die einem die Normalität irgendwie wieder nahe bringen?
Ja und nein, würde ich sagen. Also es kommt drauf an, wenn jetzt eine Frau wirklich, wirklich tief drin hängt, dann hilft sowas nicht. Ne? Also dann sollte man wirklich das Gespräch mit einer Hebamme suchen, das Gespräch mit einer Gynäkologin suchen, mit dem Hausarzt suchen und sagen, ich fühle mich einfach nicht gut, ich brauche Hilfe. Also Hilfe zu holen ist wirklich keine Schwäche, sondern Stärke. Und wir haben da jetzt noch ein kleines Wesen, das von uns abhängig ist, das auf uns angewiesen ist. Und das braucht idealerweise eine glückliche Mutter. Und ich finde, wenn du wirklich so tief drin hängst, fehlt dir auch oft die Kraft, um dir Hilfe zu suchen. Ja, denn wo wende ich mich hin? Und idealerweise hast du einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin, die das auch sieht und erkennt und dich weitervermittelt. Aber wenn die dann sagen, ach, das ist ein Babyplus, das geht vorbei, dann ist es schon wieder schwierig. Und wenn du dann Angehörige hast, die mit dir in die Recherche gehen, das ist schon viel wert.
Bei dir deine Eltern?
Ja, meine Eltern, mein Mann.
Die haben dir gut geholfen?
Ja.
Was machen die, die alleinerziehend sind oder die keine Eltern mehr haben, die da helfen können oder weit weg wohnen?
Ja, die sollten, also wie gesagt, offen ins Gespräch gehen.
Freundinnen auch vielleicht zu rufen
oder
so.
Ja, richtig.
Ich frage dich jetzt eine Entweder-Oder-Frage und du kannst dann versuchen, spontan zu antworten, wie beim Psychoanalytiker auf der Couch, also ganz aus dem Bauch heraus. Yogamatte oder Couch?
Couch.
Spontanität oder feste Routinen?
Spontanität.
Ratgeber lesen oder auf das Bauchgefühl hören?
Auf das Bauchgefühl hören.
Ehrlich über Überforderung sprechen oder stark wirken?
Ehrlich über Überforderung sprechen.
Hilfe annehmen oder alles alleine schaffen wollen?
Unbedingt Hilfe annehmen.
Ich muss perfekt sein oder gut genug ist perfekt?
Gut genug ist perfekt, denn es gibt kein Perfekt. So. Ja.
Was war das Schwierigste während der Zeit mit deinem Schreibaby?
Das Schwierigste war, das auszuhalten. Das war wirklich einfach das Schwierigste, einfach da zu sein und das auszuhalten.
Was hat man da für Gefühle?
Ja, da kam es gerade schon
mit.
Ja, also du hast diese Traurigkeit und dann hast du ganz viel Wut auf das Krankenhaus. Also hatte ich, weil du suchst irgendwie einen Schuldigen. So. Aber da ist zwangsläufig.
Hat man auch Wut auf sein Baby?
Auch.
Ja.
Ja, weil du hast Wut, weil du siehst oder du denkst ja, alle anderen haben so perfekte Babys.
Hat man denn rausgefunden, was ihn so hat schreien lassen? Was sind denn so Gründe?
Ja, also ein Grund kann natürlich die Geburtsverarbeitung sein, also die Geburt an sich. Ein Grund, und ich will das jetzt vorsichtig sagen, weil ich das nicht auf die Mütter schieben will, aber meine emotionale Verfassung hat seine emotionale Verfassung wiedergespiegelt. Also die Kinder sind unser Spiegel. Und eine Psychologin hat mal zu mir gesagt, der schreit raus, was du nicht rausgeschrien hast. So.
Du sagst ja, ihr wart auch bei Osteopathen. Kann es auch irgendwas von der Wirbelsäule her so etwas sein?
Auch. Es kann ein KISS-Syndrom sein. Es kann eine Blockade sein.
Reizdarm vielleicht dann auch.
Auch.
Zu viel Luft schlucken beim Trinken.
Überhaupt, ne? Also das ist ja so ein Kreislauf von Schreien, Bauchweh. Bauchweh macht wieder Aua und dann schreit man wieder.
Ja.
Manche Kinder haben Reflux. Manche Kinder vertragen die Milch nicht, die sie bekommen.
Ja.
Ne, dann probierst du dich aus.
Oder auch vielleicht so zur Ruhe kommen. Vielleicht manche Kinder sind ja, ich meine, auch im späteren Kindesalter ist ja manchmal so, dass manche Kinder ADHS haben beispielsweise.
Ja.
Vielleicht äußert sich das so im Babyalter.
Möglich. Wir sind tatsächlich gerade dran, da in die Diagnostik zu gehen. Ich vermute eine Neurodivergenz bei meinem Sohn.
Genau.
Ja. Ich vermute ganz, ganz stark eine Regulationsstörung. Da ist natürlich auch die Frage, wo kommt das her? Autismus, sowas alles ist ja auch oft erblich bedingt. Mhm. Das bedeutet, ich gehe jetzt selbst in die Diagnostik, bei mir auch, ob da vielleicht was dahinter steckt.
Oder irgendein Trauma, was die Generation davor schon in die Gene oder Epigenetik gesteckt
auch
hat.
Auch möglich. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Also ihr habt es noch nicht rausgefunden, aber ihr seid offen und denkt darüber nach. Das finde ich sehr, sehr spannend und auch wichtig, weil eben genau dieses Thema Schuldgefühle, man denkt immer, man macht doch jetzt schon alles richtig. Jetzt schlaf doch mal oder jetzt beruhig dich. Und man kennt ja dann die Eltern, die ganze Zeit nur noch
auf
so machen.
Auf den Petsyball wippen und
ja, und sich dann auch selber so, dass man auch nicht das Kind irgendwie drückt oder so, ne, oder schüttelt. Das sind ja furchtbare Impulse, die dann auch womöglich Menschen umtreiben mögen.
Ja.
Ja, also du wusstest, du brauchst Hilfe, du hast sie dir geholt, du hattest Familie, du hattest aber auch professionelle Hilfe. Das sind schon mal wichtige Ratschläge. Erzähl mal über die Rolle deines Partners. Was kann ein Partner tun, wenn eine Mutter so im Nahkampf ist?
Im Grunde genommen wirklich versuchen zu entlasten. Also das haben wir gemacht. Wir sind hingegangen, wir haben uns am Anfang die Nächte geteilt. Ich bin um 6 Uhr ins Bett gegangen und wir haben um 2 Uhr getauscht. Das war jetzt eine Möglichkeit bei uns, einfach zu sagen, hey, komm, wir teilen uns auf, damit wir mal Schlaf bekommen beide.
Und deine Brust war ja aber dann nicht dabei, wenn der Papa da war und dann wurde zugefüttert.
Genau, dann wurde entweder ich habe abgepumpt oder zugefüttert. Man muss sich da irgendwie zu helfen wissen, in so einer Notlage einfach. Ja, generell schauen, wie man unterstützen kann. Heute ist mein Mann derjenige, der sagt, hey, geh heute mal zum Yoga. Du musst jetzt mal was für dich machen. Also ich glaube, ich nehme mich noch zu viel zurück, einfach auch auf mich selbst zu schauen und das übernimmt er.
Und wie sieht's aus mit der Familie und den Freunden? Welche Rolle haben die so gehabt?
Familie eben auch ein ganz wichtiger Anker für uns gewesen und auch der Grund, warum wir letztendlich aus der Schweiz dann zurückgezogen sind in die Heimat. Ja, wir wohnen jetzt wieder unweit unserer Familie entfernt, weil die bis heute einfach sehr, sehr viel unterstützen. Ich hätte auch kein zweites Kind bekommen.
Was hätte dir denn eigentlich geholfen in dieser Zeit? Also Podcasts zum Beispiel oder Literatur oder, also, weil das ist ja sicherlich eine Not, in die ganz viele ja geraten.
Ja, also definitiv einfach Austausch. Mir hat geholfen, mich auszutauschen. Deswegen bin ich auch so dankbar für die Community, die ich habe. Mhm. Denn es kamen auch viele Frauen auf mich zu, die gesagt haben, hey, boah, ich habe auch so ein Kind zu Hause und mir geht's auch nicht gut und ich habe auch eine PTBS oder
eine posttraumatische Belastungsstörung.
Genau, oder eine Wochenbettdepression. Also ich bin ganz offen mit diesen Themen umgegangen und das hätte ich mir halt auch irgendwie gewünscht, dass ja vielleicht auch im Umfeld ein bisschen offener darüber gesprochen wird.
Gibt es da auch so einen Druck so von anderen Supermuttis und Superpappis und Superfamilien, wie toll die das alle hinkriegen und so?
Finde ich ja.
Ja?
Ja, finde ich schon. Also gerade in dieser Mutterbubble habe ich das Gefühl, jeder will es perfekt machen. Mhm. Wobei es ja perfekt auch einfach gar nicht gibt. Mhm. Und das erzeugt wiederum Druck in den anderen, eine schöne Geburt zu haben und ein tolles Wochenbett zu haben und auch danach direkt wieder super auszusehen.
Ja, ist ganz wichtig.
Ja, direkt wieder back in shape und irgendwie. Und das, also das ist einfach nicht die Realität. Mhm. Ja. Und das hängt.
Und hat Dehnungsstreifen.
Und ja.
Und bleiert. Ja.
So. Und das ist auch okay. Und wir dürfen uns auch Zeit geben. Ne? Wir müssen nicht 6 Wochen nach der Geburt wieder zum Sport gehen und top aussehen. Das darf einfach auch dauern.
Auf Social Media ist das aber schon so.
Ja.
Da ist es ein Muss.
Ja, vielleicht so ein bisschen filtern, was tut mir gut und was möchte ich gerade einfach nicht sehen.
Und wir haben ja auch schon gelernt in diesem Podcast, dass Menschen, die sich besonders perfektionistisch und ne, toll optimal darstellen, auch gerade dieses Thema haben und wahrscheinlich eher das Gegenteil schon erlebt haben und versuchen, sich für sich selber oder die Umwelt irgendwie anders darzustellen, damit sie besser so gesehen werden als anders.
Wie gesagt, einfach wirklich ehrlich sein, offen drüber sprechen und das konsumieren, was einem gut tut.
Ja, ich liebe das, dass du das so sagst, weil Tabus wegnehmen aus dem Gesundheitsbereich, ne, aus dem Körperbereich, aus gesellschaftlichen Themen, das ist immer heilsam, ja. Weil man immer sieht, man ist nicht alleine.
Richtig, ja, richtig.
Und es gibt so Kraft, es ist wie so eine Selbsthilfegruppe.
Ja, genau.
Ja,
ja, ist es.
Ja,
ja.
Welche Rituale würdest du vielleicht anderen ans Herz legen? Was tut Müttern gut? Was kann man ins Leben integrieren?
Ich musste das ja auch für mich rausfinden, ne? Und was einem gut tut, ist ja super individuell. Manchen tut es gut, sich auszupowern, zum Sport zu gehen, so richtig zu schwitzen. Mhm. Und anderen tut es gut, sich hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen, zu atmen. Atmen tut gut, wirklich mal tief in den Bauch zu atmen. Und wenn wir so im Stress und im Überlebensmodus sind, sind wir voll oft in so einer ganz flachen Atmung. Sich mit sich selbst verbinden, das ist wichtig. Denn nur wenn wir mit uns im Reinen sind und mit uns selbst so dieses Angebundensein mit sich selbst, dann können wir das auch unseren Kindern weitergeben. Wenn du nur in diesem Überlebensmodus bist, dann bist du genervt, gestresst, wirst schnell laut. Deswegen rausfinden.
Rein technisch, wie macht man das, sich mit sich selbst verbinden?
Ja, ja, das ist es. Also manchen hilft es, in die Natur zu gehen. Wirklich, geh raus, geh spazieren, lass dein Handy weg, hör vielleicht einfach mal ein bisschen Musik, hör einen Podcast, der dich runterbringt. Ja, aber lenk dich nicht ständig von dir selber ab. Mhm. Setz dich hin und meditieren. Ich mache es auch viel zu selten. Mir helfen ätherische Öle, so ein bisschen aufs Handgelenk und dann riechen. Alles, was so die Sinne ein bisschen anregt. Das kann wirklich einfach mal sich hinsetzen und einen Tee trinken sein. Weil wenn du hingehst und suchst hier irgendwas Riesengroßes, ja, dann vergisst du das oder es fällt dir schwer, das in den Mama-Alltag zu integrieren. Aber wenn das so kleine Dinge sind, das braucht nur 5 Minuten zu sein. Das reicht manchmal schon.
Und wie ist es als Paar, dass man sich nicht verliert? Ich meine, ganz am Anfang, klar, Wochenbett und so, da man muss ja auch nicht gleich wieder Sex haben und solche Dinge. Also was macht man, um sich nicht nur als Eltern, sondern auch als Paar zu fühlen? Dass keiner auch zu kurz kommt.
Also sind wir mal ehrlich, das kommt zu kurz. Wenn man Kinder hat, bei einem geht's noch. Eins mal zur Oma zu geben, ist leichter als 2 zur Oma zu geben. Und die Paarzeit kommt zu kurz. Also ich kenne auch super viele, die sich wirklich trennen mit Kindern. Weil sich da zusammenzuraffen und ein Team zu bleiben, ist wirklich hart und wichtig.
So. Wie habt ihr das gemacht?
Reden. Wir haben super viel geredet. Wir haben uns super viel gestritten. Wirklich, wir haben uns vor den Kindern nie gestritten. Wir haben uns seit den Kindern sehr viel gestritten. Aber ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, das ist jetzt wieder nicht so gelaufen, wie wir
aber
uns das vorgestellt.
Aber worüber streitet man dann so? So Alltagsthemen oder ist es Erziehung oder so grundsätzlich, warum schreit das Kind immer noch? Also
alles, da ist alles dabei. Da ist alles dabei. Wenn du dann ganz normale Dinge einfach nicht machen kannst. Letztens haben wir uns gestritten, weil mein Mann das Auto nicht ausräumen konnte. Ne? Wir kommen von einem Wochenendtrip zurück und er wollte das Auto ausräumen, aber der Kleine oder Große schreit dann nur, Papa arm, Papa arm. So, und dann hast du den auf dem Arm und willst ausräumen und dann kommt eins zum anderen.
Mhm. Und also solche Themen, ja, die banalen Kleinigkeiten des stressenden Alltags.
Ja, und dann sich aber wieder zusammenzusetzen und drüber zu reden und sich zusammenzuraufen, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, sich ein paar Zeit einzuräumen.
Mhm.
Das einzufordern irgendwie. Entweder das mit Freunden auszumachen, ich weiß, ne, die Kinder den Freunden zu geben, aber es ist so wichtig, dass man zusammenhält. Die Kinder gehen irgendwann aus dem Haus und der Partner bleibt.
Mhm.
Das ist sowas, das muss ich mir auch immer wieder so vor Augen führen. So, der bleibt ja, auch wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und bei uns sind es dann halt, Gott sei Dank, mal wieder Eltern oder Schwiegereltern, die dann auch mal aufpassen. Und dann machen wir mal, gehen wir mal essen zusammen.
Oder mal einen Babysitter nehmen, ne? Oder
ja, wie? Genau, ja.
Welche, die man
und
am
auch
besten
kein,
kennt.
Genau, und auch kein schlechtes Gewissen haben.
Ja.
Das dann einfach mal auszunutzen. Wenn du vorher nur ein Individuum warst für dich selbst und auf einmal, ja, ist das sehr vereinnahmend.
Du hast ja deinen Job auch verloren.
Ja.
Du konntest auch nicht dahin zurückkehren. Hast du jetzt mittlerweile einen neuen oder bist du jetzt selbstständig geblieben?
Ich bin in die Selbstständigkeit gegangen. Mhm. Ja, also tatsächlich hat das Muttersein mich auch so ein bisschen zurechtgerückt und mir gezeigt, was mir im Leben wirklich wichtig ist.
Mhm.
Und dafür bin ich auch unfassbar dankbar.
Das heißt, du hast dir wieder Arbeit ausgesucht,
ja,
aufgebaut.
Ja.
Das finde ich auch wichtig, weil ja viele Frauen dann doch irgendwie ein schlechtes Gewissen haben. Aber du sagst, das ist quasi auch heilsam.
Ja.
Das kann auch gut sein. Das heißt, man darf auch weiter berufstätig bleiben, wenn man sich das wünscht.
Ich kenne super viele, die mir auch schreiben, ich bin richtig froh, ne, dass ich diese Abwechslung habe und wieder in meinem Job bin.
Mhm.
Weil das mich wieder fordert. Mhm. So, ja.
Gab es für dich so eine zentrale Erkenntnis, die dir gezeigt hat, wie und wann und dass du dich überhaupt um dich kümmern solltest auch?
Ich überlege mal gerade. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, war das bei mir ja so ein schleichender Prozess. Es war ja einfach chronisch, ich war chronisch überlastet. Es gab jetzt nicht so den zentralen Moment. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, mir geht's viel besser, wenn ich mich um mich kümmere.
Mhm. Was war dein erstes Mal, was du so für dich getan hast?
Wieder zum Yoga zu gehen, dank meinem Mann aber auch, ne?
Ja.
Also, dass er gesagt hat, hey, mach das jetzt mal. Diese Stunde für mich, so zweimal die Woche.
Mhm.
Ja, und eben auch, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt nochmal hin und ich lerne jetzt nochmal was und gehe dann eben damit in die Selbstständigkeit, einfach was für mich zu tun, was ich dann weitergeben kann auch.
Jetzt hast du noch zwei kleine Kinder. Du bist ja noch längst nicht aus dem Gröbsten raus, ne? Also das muss man schon auch mal sagen. Aber wie geht's dir denn dann schon relativ gesehen heute? Also du strahlst, du redest total gelassen und schon sehr informiert. Du hilfst anderen auch. Also wie hast du dich verändert?
In jeglicher Hinsicht tatsächlich. Nicht nur, dass das Muttersein mich verändert hat. Mein Großer ist jetzt 3 und ich hatte wirklich 3 harte Jahre. Also wirklich, mir ging es richtig schlecht. Und jetzt so seit, ja, noch gar nicht so lange, muss ich sagen, einen Monat oder 2, bin ich richtig glücklich. Und wenn ich jetzt sage, was ich gemacht habe, ich weiß nicht.
Doch, mach mal, komm.
Echt?
Ja.
Ich habe eine Darmkur gemacht.
Herrlich.
Das klingt so banal, aber es hat so viel in mir verändert, weil die Darmgesundheit ja auch für unsere mentale Gesundheit mitverantwortlich ist. Kann es davon sein, dass es mir besser geht?
Du, das wird auch ein Aspekt sein. Die Darm-Hirn-Achse ist schon so, ne? Wir haben ja das Glückshormon Serotonin, das wir brauchen. Und das ist auch abhängig davon, wie viel Aminosäure Tryptophan ist da. Welche Botenstoffe setzen die Bakterien frei? Das können böse und liebe sein. Das kann natürlich einen Einfluss haben. Es wird nicht so kausal sein, so, ne? Jetzt isst du mal Ballaststoffe und Probiotika und zack, gehst. Aber ja, doch.
Also ich habe viel rumexperimentiert.
Ja.
Ich habe mich viel schlau gemacht und Tryptophan und 5-HTP und was
Ballaststoffe
es da nicht alles
und Probiotika.
Gibt. Ja, ich habe Ballaststoffe und Probiotika genommen.
Finde ich super. Ich finde es einen tollen Tipp. Weißt du, wir wollen ja alle, das schadet ja nie jemanden. Machen kann das ja jeder.
Oder?
Ja, also eigentlich.
Und ich bin
darmfreundliche,
also ich bin
Ernährung, mikrobiomfreundliche Ernährung immer super.
Ja.
Vielleicht noch zum Abschluss einen Satz. Oder ein Tipp für alle Mütter, Väter, Interessierte, die jetzt hier zuhören oder zuschauen. Was gibst du ihnen mit, wenn sie sich gerade echt am Limit fühlen? Was tun?
Erstmal möchte ich dir sagen, falls du jetzt zuhörst oder zuschaust und dir geht's nicht gut, du bist nicht alleine. Und mit dir ist nichts falsch. Das ist das Allerwichtigste, sich klarzumachen, das darf so sein. Du darfst dich so fühlen, die Muttergefühle dürfen warten. Und das Zweite ist, sprich darüber und hol dir Hilfe. Und egal, wie das bei dir in deiner Form aussieht, ob das mit deinen Eltern reden ist, mit den Schwiegereltern, sprich darüber. Denn wenn wir drüber sprechen, dann verlässt das unser System. Und das ist so wichtig, dass das nicht in uns bleibt. Diese ganzen Emotionen müssen raus. Und da einen Weg zu finden, das ist total individuell.
Danke, Vanessa, für die persönliche Geschichte, aber auch deine wirklich Expertinnen-Tipps. Ganz hilfreich, toll.
Dankeschön.
Das war's für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Schaut oder hört ihr in einem Monat. Wir würden uns sehr freuen über eine positive Bewertung in eurer Podcast-App. Und natürlich warten wir auch auf eure Themenvorschläge, Kritik, Anregungen und Kommentare. Nutzt dazu gerne die E-Mail-Adresse podcast@tk.de oder geht einfach über die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.